wir haben zusammengesessen, Raphael und ich haben überlegt, was denn, wir sagen können, ne, so, was könnte uns in Passionszeit, der Zeit bis Ostern leiten, womit könnte sich Gottesdienst beschäftigen. Wir kamen dabei zu sagen, ja, Sächsischer Gemeinschaftsverband nutzt die Passionszeit als Gebetszeit. Knie dich rein. Und man könnte doch irgendwie sagen, wir könnten das Beten zum Thema im Gottesdienst machen. Natürlich beten wir im Gottesdienst immer. Und irgendwie kam dann einer von uns beiden auf die Idee zu sagen, ja, Altes Testament und Psalmen. Wer mich kennt, weiß, ich habe noch nie ein inniges Verhältnis zu Psalmen gehabt. Ich weiß auch nicht, weiß nicht, wer von euch so Psalmen das so richtig mag, ne? Also das ganze Blumige. Ich find Paulus ganz knuffig, ne? Also das ist auch alles so logisch und dann hast du erstens, zweitens, drittens, wo du sagst, genau, das ist wichtig, aber Psalmen. Und dann habe ich irgendwann mal in meiner frühen Kindheit kennengelernt, das Gebet anderer Leute hat man nicht zu kommentieren, da hast du bloß Amen zu sagen. Ja, ist doch so, oder? Also bei Gebetsgemeinschaften denke ich auch nicht so sehr über das Gebet meiner Geschwister nach, sondern sage Amen, jawohl, lieber Herr, tu das bitte, denke ich auch so. Aber jetzt das noch zu analysieren, was der andere betet, ist ja auch abartig. Also bei Psalmen rausgekommen, habe mich dann irgendwo auch breitschlagen lassen. Zu sagen, ja, Psalmen, das Gebetbuch der Bibel. Und dann dieser Satz, es ist Zeit zurückzukommen, irgendwie hat er mich diese Woche begleitet und ich weiß nicht, woher der kommt. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwo gehört habe. Aber auf alle Fälle ging er mir so beim Vorbereiten, beim Lesen, beim Studieren über Psalmen nicht aus dem Kopf. Beten, ein Thema, wo ich denke, ja, da bin ich dran seit über 40 Jahren. Nicht, weil ich denke, ich könnte es so toll, sondern weil ich nach über 40 Jahren Christsein immer noch denke, ich bin da ein Anfänger. Ich kann das nicht wirklich. Natürlich beten, ne? Also vielleicht ist das, ich habe Sonntagsschule, Jungscha habe ich mal gelernt. Ne? Beten heißt Hände falten, Köpfchen senken und an den Herrn Jesus denken. Ja, das haben wir so gelernt. Weiß nicht, wer von euch so eine tolle Sonntagsschule, Kinderstunde hatte wie ich. War schon auch hilfreich, gewisserweise. Beten heißt reden mit Gott. Und dann denkst du so drüber nach, wie geht es? Und dann dieser Satz. Und vielleicht heißt es eben zu sagen, hallo, ich hätte gern, dass du zurückkommst. Wenn du dich mit Beten beschäftigen willst, wenn ihr euch mit Beten beschäftigen wollt, herzlich willkommen zurück. Zurück genau bei dem Punkt, was Glauben ausmacht. Gott begegnen. An dem Punkt neu anfangen, wo ich vielleicht aufgehört habe. Beten lernen, das heißt ja auch nicht einfach eine Technik zu können. Wir sind nicht im Yogakurs. Es gibt nicht Tipps und Tricks, wie man Allmächtigen seine Wünsche so präsentiert, dass er auch sie erfüllt. Oder dass ich meine Wunschliste zu Gottes To-Do-Liste mache. Sondern beten heißt in Gottes Gegenwart sein. Jetzt haben wir das Problem. Das ist der Vers, der mich beim Beten leitet. Und wenn man alles, was ein Psalm sagt, kann man genau an diesem Vers festmachen, wenn du wissen willst, was Beten ist, wie Beten geht, dann mit dieser einen Einladung, die Jesus seiner Gemeinde sagt und der Gemeinde, über die er sich am meisten Sorgen macht. Können wir gern zu Hause nochmal durchlesen. Offenbarung 3 gehört zu den Sendschreiben, also Gottes Gemeinde-TÜV. Eine Gemeinde, wo er sagt, naja, etwas mehr als eingeschlafene Füße. Und der sagt er, oh, ha, das hat auch mit Beten zu tun. Ne? Wenn die Verbindung nicht stimmt, geht es nicht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen, das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Nichts anderes ist beten. Beten heißt in der Gegenwart des lebendigen Gottes sein. Und zwar bewusst sein, dass Gott immer gegenwärtig ist, ist eine andere Frage. Beten ist das von meiner Seite. Da ist Gott, da ist Jesus. Vor meinem Herzen, vor mir selber und sagt, du, ich bin da und ich will zu dir. Mach doch auf. Beten ist nichts anderes als mein Herz, mein Inneres aufmachen und sagen, Jesus, und jetzt guck an. Jetzt sieh hinein. Das Abendmahl halten meint Gemeinschaft haben. Beten ist Gemeinschaft mit Gott. Wenn du alles, was du sagst, was Glauben ist, von Vertrauen und Bibel und alles, wenn du alles auf einen Punkt nimmst, kommst du beim Beten raus. Und das möchte ich gern mit euch lernen bei David. Und wir wollen heute miteinander Psalm 5 lesen. Also wer Bibel dabei hat, Handy, Psalm 5. Ich habe das nach der Übersetzung Martin Luthers. Und wir hören dem mal zu.
Herr, höre meine Worte, merke auf mein Reden. Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott, denn ich will zu dir beten. Herr, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Denn du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Du bist Feind allen Übeltätern. Du bringst die Lügner um. Dem Herrn sind ein Greuel die Blutgierigen und Falschen. Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Um meiner Feinde willen, ebne vor mir deinen Weg, denn in ihrem Munde ist nichts Verlässliches. Ihr Inneres ist Bosheit, ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, Gott, dass sie zu Fall kommen durch ihre Ränke. Stoße sie aus um ihre vielen Übertretungen willen, denn sie sind widerspenstig gegen dich. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten. Du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde.
Psalmen sind ja nicht so entstanden, dass irgendjemand dem David, wenn er gebetet hat, mitgeschrieben hat. Das muss man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ein Psalm ist ein niedergeschriebenes Gebet, da hat sich einer Gedanken gemacht, wie er formuliert. Und deshalb können wir nehmen zu sagen, ich lerne jetzt mal von David das Beten. Wie ist das, in Gottes Gegenwart zu treten? Wie ist es, Gottes Gegenwart in mein Leben hineinzuholen? So ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind zum Beten. Das erste, vielleicht das Wesen des Gebets. Was ist Beten bei David? Wer Menschen weltweit, egal auch welcher Religion, beim Beten beobachtet, der kann mit Sicherheit eins feststellen, Beten heißt bitten. Beten ist immer, es wendet sich jemand zu Gott und trägt ihm sein Anliegen vor. Jesus einladen, mein Herz vor ihm ausschütten, die Situation schildern. Wenn wir beten, dann bitten wir, wir zeigen Jesus unserem Herzen das, was da ist. Vielleicht genau bei David kann man es mitbringen, die Momente, an denen er sich in die Ecke gedrängt fühlt, die Dinge, mit denen er nicht klarkommt. Und interessanterweise geht es nicht einfach bei David darum, eine Wunschliste abzuliefern, sondern wer gerade mal den Vers 2 und 3 liest, Das finde ich das Bemerkenswerte. Da ist eine Steiger drin. Höre mein Wort, merke mein Reden, vernimm mein Schreien. Da ist eine innere Dynamik drin. Was heißt das? Da ist einer, der bittet, aber erwartet. Beten ist immer warten. Und dann wird es brenzlig, weil wir sagen müssen, warten heißt, ich mache mich von dem anderen abhängig. Ich weiß nicht, auf welche Menschen ihr wartet. Manchmal ist es ganz lustig. Manchmal guckst du auch ständig auf die Uhr und denkst, das ist meine Lebenszeit, ne? Also es gibt ja auch Leute, wo du sagst, wenn ich mit dem halb abmache, brauche ich vor nicht da sein. Weil ansonsten, und je nachdem, wie man so ist, aber genau das meint doch beten zu sagen, ich warte auf Gott. Und damit, ich mache mich von ihm abhängig. Beten heißt, ich bin abhängig von Gott. Beispiele in der Bibel gibt es genügend, dieses Angewiesensein. David in der Wüste. Das Gleichnis, wo Jesus selber erzählt von der Witwe, die einen Menschen bestürmt. Paulus in seiner Krankheit, der sagt, ich habe dreimal zu Gott gefleht. Dieses Warten, dass Gott eingreift, dass er etwas zeigt von sich. Das Warten auf Gott. Vielleicht ist genau das auch das, was Christen auch Gebetskampf nennen. Gebetskampf heißt ja nicht, dass ich den lieben Gott von der Richtigkeit meines Anliegens überzeugen muss, sondern dass ich sage, ich will mich in seine Gegenwart durchringen. Dass ich ablege und auf ihn warte. Da helfen mir auch lockere Sprüche. Irgendwo ist mir da begegnet, Gott kommt spätestens pünktlich. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde diese Sprüche toll zum Schmunzeln, aber sie helfen mir nicht. Mir nicht, andere toll, dann nehmt sie. Beten heißt warten, zu ihm zu kommen. Und bei David merke ich das an der Intensität seines Verlangens. Zu sagen, ich kann es nicht erwarten, in deine Nähe zu kommen. Der Schrei nach der Gegenwart Gottes. Und an dem Punkt ist der Gedanke da, dass vielleicht ist das ganz andersrum. Nicht, dass ich warten muss, bis der liebe Gott sich mir zeigt, sondern dass Gott sagt, sag mal, ganz ehrlich, ich bin schon lange da, bist du das auch? Also bist du wirklich da oder legst du Gott einfach nur deine Anliegen neben den Frühstücksteller und dann bist du schon wieder weg? Höre, merke, vernimm. Heißt nicht, ich muss Gott herbeizwingen, wie Aladdin den Dschinn, sondern zu sagen, Jesus, sieh her, ich komme. Das ist das Wesen des Gebets, zu sagen, ich komme zu dir. Und vielleicht schaffe ich das allein gar nicht. Und wer mit Christen, die älter sind, redet, weiß, ja genau, das ist so, ich schaffe das oft allein gar nicht. Deshalb kommt Paulus ja dann nochmal drauf, ich aber darf in dein Haus gehen. Ich darf dorthin gehen, wo die anderen sind, die mich mitnehmen vor Gottes Thron. Wenn wir vor Verkündigung hier Lobpreisanbetung haben, dann ist doch das nicht unser kultureller Beitrag zum Sonntagnachmittag. Sondern das heißt, wir laden ein und jetzt gehen wir gemeinsam in die Gegenwart Gottes hinein. Das ist der Sinn von Gebetsgemeinschaften. Bewusst werden, ich bin jetzt in der Präsenz Gottes. Ich will mich auf ihn ausrichten. David sagt, mein Gott, mein König, Vers 3. Ganz am Anfang steht, sagt Jesus, ich möchte, dass du regierst, und zwar über mich. Ich will mich auf dich ausrichten, nur auf dich. Übrigens waren deshalb die Gebetsräume in den Klöstern maximal mit einem Kreuz. Maximal. Zu sagen, ich will zu Jesus kommen. Ich will mich vor Gott stellen, will alles andere hinter mir lassen. Ein zweites. Zweite Entdeckung. Gebet aus der Klage erwächst die Bitte. David schildert seine Situation sehr anschaulich. Und irgendwie hat man den Eindruck, die Feinde kriegen jetzt schon ihr Fett vor Gott weg. Ne? Und ich weiß genau, das sind diese Abschnitte in dem Psalm, die so viele Leute verstören. Die sagen, ja, geht denn das? Geht denn das so, dass man in einem Gebet die anderen so runtermacht? Wo bleibt denn da die Liebe Gottes und die Liebe, die Gott in unser Herz ausgegossen hat? Wir denken immer, nee, das darf man alles gar nicht. Auf der anderen Seite ist hier etwas zu merken. David schildert die Situation, wie er sie erlebt, so wie sie da ist. Und indem ich Gott einfach mal die Situation schildere, wage ich es, mich selber dieser Situation zu stellen. Das ermöglicht Gebet. Nicht nur zu sagen, lieber Gott, tu dies und das und hab Dank für jenes und ich lobe und preise dich, sondern in der Gegenwart Gottes darf ich die Situation, die ich durchlebe, in seinem Licht entdecken und wirklich in seinem Licht sehen. In Gottes Gegenwart die Realität wirklich erkennen und dann aus dieser Klage meine Bitte formulieren. Es geht nicht darum, dass ich mich in Selbstmitleid bade. Das ist was anderes. Ne? Ich Armer, ach ich Kleiner, ich Unschuldiger, die anderen sind so böse. David formuliert genau die Dinge, die er vermisst. Er sagt, ich vermisse Verlässlichkeit, ich vermisse heilsame Worte und ich vermisse ehrliches Vertrauen. Und das bringt mich um, das bringt es in mir zum Kochen. Es geht so nicht weiter. Das steckt doch dahinter. Und vor Gott ist Raum, dass all diese Gedanken, Wünsche und Frustration an die Oberfläche kommen. Es geht nicht um die anderen zu verwünschen, sondern zu sagen, Jesus, das ist in meinem Herz drin. Und wenn es einen Platz gibt, dann bei dir und dann will ich es raushaben. Weil solange dieser Groll in einem Herzen drin ist, wird er das Denken und Fühlen vergiften. Das muss raus. Und dann machen wir die Entdeckung, wenn wir das mit anderen teilen, dann wird es nur mehr. Schon mal gemerkt? Dort, wo ich mich über die anderen beschwere, dann kann ich mich noch mehr aufregen. Und ich kann mich aufregen, wenn ich will. Und ich will oft. Aber damit es weggeht, dass ich sage, und ich lasse es vor dem Kreuz meines Herrn, damit mein Herz frei wird. Und vielleicht auch, dass ich mal benennen kann, was sind denn eigentlich wirklich meine Feinde? Was sind denn die Gedanken, die mir kommen? Was sind denn die Situationen, die mich nerven und bedrohen? Die Menschen, die mir das Leben eng machen? Klagen wie Davids, nicht das Rumgejammer wohlstandsverwöhnter Menschen. Das ist geistliches Kämpfen. Das ist nichts anderes, als was Hebräerbrief mal nennt, lasst uns ablegen, was uns beschwert. Dass das rauskommt. Verzeihung für den Ausdruck, aber wo willst du dich denn auskotzen? Bei Gott ist der Raum dafür. Aus der Klage erwächst die Bitte. Im Ablegen erkenne ich, ja Gott, ich verstehe deine Wege auch nicht. Aber ich überlasse die Situation Gott und bitte um sein Regieren. Das ist eine andere Form für das, was Jesus uns lehrt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich lege das, was mich beschäftigt, vor Jesus ab. Aus dem Klagen wird vertrauensvolles Bitten. Es rauslassen. Vers 4, mich schon beschäftigt. Herr, früher wolltest du meine Stimme hören, früher will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Ich gehöre zu denen, die noch aufgewachsen sind, die uns Glauben gelehrt haben, haben gesagt, ne, no Bible, no breakfast, also ohne Bibel lesen, kein Frühstück. Das war so. Und irgendwann mit 17 denkst du, das Bett ist auch schön. Das kannst du schon noch irgendwo anders unterbringen. Ja, kann man machen. wenn ich David richtig verstehe, mein früher mit Jesus den Tag besprechen, aus seiner Nähe zum anderen kommen. Mit Jesus mal durchsprechen, mein Kalender, die Dinge, die auf mich zukommen. Mit Jesus durchsprechen und über die Menschen reden, die auf mich zukommen werden. David redet hier übrigens vom Morgenopfer. Das ist ja auch so eine Sache. Rituale sind uns doch irgendwie fremd, weil sie könnten so zur Oberflächlichkeit neigen. Ja, nicht alle Rituale, aber das ist so das Erste, was wir so denken, ach, wenn alles nur Ritus wird und dann ist es nicht mehr echt. David nimmt die Dinge, die einfach nur so sind, wie sie sind, und füllt sie. Das ist die Chance. Dinge, die ich immer mache, dann fülle ich sie mit dem, was in mir ist. Einfach der Start mit Jesus in den Tag. Das kann der Losungsvers sein, das kann ein Tageslese und Gebet sein. Übrigens, das ist das Spannende, bin ich drauf gestoßen, jetzt so beim Überlegen, so beten, wie geht es? Die Sache, dass man Beten und Bibellesen trennt, das ist noch gar nicht so alt. Bei Luther gab es das nicht wirklich. Von Luther wird ja gesagt, heute habe ich viel zu tun, heute muss ich viel beten. Und man sagt, dass er wirklich eine Stunde und so gebetet habe. Da hat er nicht nur Beten in unserem Sinn, sondern für Luther war Beten und Bibellesen ein und dasselbe. Das ist ganz interessant, es geht nicht nur um das Reden, es geht um das Hören. Luther hat in seiner Schrift, er hat ein Buch geschrieben an seinen Friseur in Wittenberg, einen ganz interessanten Menschen, hat er geschrieben übers Beten, weil irgendwie so beim Rasieren, Haare schneiden, hat er dem gesagt, Martin, sag doch mal, wie geht denn Beten? Du bist der große Reformator, du weißt das, wie soll ich das machen als armer Handwerker? Und dann hat Luther ihm ein ganzes Buch geschrieben oder gewidmet und in dem sagt er, er würde aus jedem Bibelvers ein vierfach gedrehtes Grenzlein machen. Ich finde den Ausdruck so süß. Will nichts anderes heißen, dass er liest Gottes Wort und stellt sich vier Fragen dazu. Was lerne ich von Gott? Da fragen, was lerne ich davon? Kannst du mit einem Losungsvers machen, musst du noch gar nicht ein ganzes Kapitel lesen. Wofür kann ich danken? Was muss ich Gott bekennen? Für was soll ich bitten? Und auf der Grundlage mit Jesus meinen Tag besprechen, die Aufgaben, den Kalender durchgehen. Fragen, wie soll ich denn reagieren? Und das im Bibeltext Gottes Reden suchen. Ich begegne heute immer wieder Leute, die sagen, ich höre dann tief in mir hinein. Mal ganz ehrlich, das ist fernöstliches Denken. Was höre ich denn, wenn ich in mir hineinhöre? Immer dasselbe. Da höre ich nichts Neues. Nichts, was mich überraschen könnte, wenn ich in mich höre. Ich auf Gott höre. Und dazu gibt er mir sein Wort. Und zu sagen, was hast du meiner Situation zu sagen? Und da bin ich mitten im Gespräch mit Gott. Und das lebt von Gewohnheit. Beim Gedanken, in Gottes Nähe zu kommen, passiert Interessantes. David beginnt jetzt eine Art Selbstreflexion. Ja, früher wolltest du meine Stimme hören. Und sagt, denn du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Du bringst die Lügner um. In Gottes Nähe entdecke ich mich. Und entdecke ich auch, wie Gott über Menschen denkt. Es ist schon interessant. An anderer Stelle sagt David, ne, wer darf weilen in deinem Zelt, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Genau das ist Denken, das David auf einmal einfällt. Ei, wie bin ich denn? Und dann merkt man schon, wer betet, lebt in aller Regel sehr reflektiert. Der lässt sich von Gott gefallen, dass Gott ihm seinen Spiegel vorhält. Sagt, das hindert dich vor Gott. Gottloses Wesen. Und dann auch das Prüfen, zu sagen, sag mal, wo ist denn eigentlich in mir eine Bestrebung, Gott nicht gehorsam sein zu wollen? Wo will ich Gott meinen Willen aufdrücken? Wo denke ich, ich habe es doch nicht nötig? Oder wo will ich Gott was vormachen? Und dann die Dinge ablegen. Geht ja nicht darum, ne? Also es geht hier nicht so um die Stempel, die wir gern einander aufdrücken, wo wir sagen, der ist aber so. Nein, dieses Entdecken, das sind Dinge in meinem Herzen, die will ich vor meinem Herrn ablegen. Ich will sie weglegen. Und ich danke ihm so sehr, dass er da für meine Schuld gestorben ist. Ich gehöre dazu, ich habe doch einen Teil davon. Ich kann seine Vergebung in Anspruch nehmen. Und dann ist eine Last, die abfällt und ich werde frei. Die Erkenntnis mitten im Gebet, ich aber darf zu deinem Haus gehen, zu merken, der macht mich frei. Der ist am Kreuz dafür gestorben. Und das neu zu entdecken und zu staunen, Amazing Grace, unfassbare Gnade. An dem Punkt habe ich gedacht, sag mal, wann haben wir denn zuletzt wirklich gestaunt? Also richtig gestaunt, nicht nur sagen, jawohl, das ist so. Dieses Staunen darüber, was an Karfreitag passiert ist, dass es für mich passiert ist. Das passiert in der Gegenwart meines Herrn. Jesus hat mir gerettet, ich darf kommen. Und dann sagt David, und Gott, ich sag dir, was ich brauche. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne vor mir den Weg. Beten ist bitten. David ist vor Gott. Er sieht, was ihn aufregt, was ihn niederdrückt, in die Ecke drängt. Und interessanterweise sagt er nicht, und Jesus, jetzt löse bitte alle meine Probleme. Da betet einer nicht darum, dass die Probleme weg sind, sondern dass Gott ihn leitet und den Weg durch diese Probleme ebnet. David geht es um Führung. Er sagt, gib mir Anleitung für die Situation mit diesen Leuten. Also, nichts Verlässliches, offenes Grab, heucheln. Jetzt gib mir mal Anleitung, wie soll ich denn damit umgehen? Und jetzt, vielleicht ist die letzte Woche da auch für mich sehr präsent, bei Gottes Führung und Leitung geht es jetzt nicht einfach um ein emotionales, inneres Leiten, sondern wenn das Alte Testament sagt, von Weg geleitet sein. Wie wird ein Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Jetzt zeig mir ein Wort, was mir in dieser Situation hilft. Jetzt erinnere mich mit deinen Geboten, mit deinen Gesetzen dran, wie ich reagieren soll, wie ich mit dieser Situation fertig werden soll. Es geht nicht um meine Wünsche zu projizieren, sondern um Gottes Gebot plus dem Rat der Frommen. Ist so meine Erkenntnis aus manchen Gesprächen der letzten Tage, nicht zu sagen, wo geht mir ein Licht auf, sondern wo zeigt mir Gott durch sein Wort den Weg und was ist denn im Rat der Frommen? Ich bin so anfällig dafür, mein Wünschen, meinen Willen ständig mit dem von Gott zu verwechseln. Wenn ich Römer 1 bis 8, was wir so im Frühjahr hatten, zusammennehme, ich bin dafür anfällig. Und deswegen brauche ich das Korrektiv der anderen. Weiß nicht, wer sich so ein bisschen mit Kirchengeschichte auskennt, die Quäker, das ist ein ganz interessanter Begriff, das liegt an ihrer Frömmigkeit, war eine Frömmigkeit so 17. Jahrhundert in England. Leute, die sehr ernst genommen haben mit Gottes Wort und auch mit dem Beten. Und die hatten, wenn einer gesagt hat, ich möchte Gottes Willen erfahren, dann hat er sich nicht nur still in eine Ecke gesetzt, sondern dann hat er sich den Brüdern gegenübergestellt, 4, 5 Leute, und die haben ihn Fragen gestellt. Und die haben ihn auch in Frage gestellt. Es hat nie nur so dieses Individuelle, sondern zu sagen, Gott gibt seinen Geist seiner Gemeinde. Und deswegen will ich das Korrektiv meiner Geschwister mit hineinnehmen. Damit ich mich nicht von meinen Emotionen mitreißen lasse. Die Bitte um den ebenen Weg ist die Bitte des Reiches Gottes. Mach dem Herrn eine Bahn, dein Wille geschehe. Und bei den Bitten geht es dann darum, dass die Menschen sich wieder freuen sollen. Lass dich freuen, alle, die auf dich trauen. Jesus, das wünsche ich mir, dass ich mich wieder freuen kann. Öffne mir die Augen für dein Handeln. Bewahre mich vor mir und den anderen, gib mir deinen Schutz, beschirme mich. Und gib mir wieder ein neues Verhältnis. lass mich dich wieder neu lieben. Fröhlich sein, lass fröhlich sein in dir, die deinen Namen lieben. Der richtige Weg ist der Weg Gottes nach seiner Gerechtigkeit. Lass mich aus dem neuen Verhältnis, das ist doch die Gerechtigkeit, dieses neue Verhältnis, lass mich aus diesem neuen Verhältnis neue Verhältnisse schaffen. Beten lernen bei David, finde ich spannend. Zu sagen, in die Gegenwart Gottes gehen, dort mein Herz ihm öffnen, die Dinge rauslassen und dann bitten, dass er mir seinen Weg zeigt. Dass er mir die Hilfe gibt, die ich brauche, wie ich mit dem umgehen soll, was mir begegnet. Und dann fröhlich zu sagen, leite mich mal in diese Bahn und ich will selber gehen. Ich würde jetzt gern mit euch diesen Psalm beten. Wir machen das so, dass die vorgerückten Dinge, also Vers 2, die Seite und den zweiten Teil, ihr betet, also im Wechsel. Kriegen wir es hin? Bestimmt. Wir beten. Herr, höre meine Worte, merk auf mein Reden. Herr, frühe wollest du meine Stimme hören. Frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Du bist Feind allen Übeltätern. Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Denn in ihrem Munde ist nichts Verlässliches. Ihr Inneres ist Bosheit. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen, ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Amen.